Ich habe selbst immer und schon seit langer Zeit Lehraufträge gehabt an Universitäten, aber bin natürlich sehr nüchtern skeptisch gegenüber der Universität. Und ich glaube, jeder, der da wirkt und mit offenen Augen tätig ist, muss das sein.
Willkommen beim Studio Schweizer Monat, dem Podcast des Schweizer Monats, dem Medium für Macher und Denker. Rahim Tagizadegan, Ökonom, spricht über die österreichische Schule und Bitcoin sowie über das Leiden am Erfolg des Kapitalismus. Die Produktion dieses Podcasts wurde unterstützt von PMG Investment Solutions und Reichmuth & Co. Privatbankiers. Rahim, du bist aus Wien weggezogen, die mehrfach vom Economist als die lebenswerteste Stadt der Welt gekürt wurde. Warum hast du das gemacht?
Vor allem wegen meiner Kinder. Ich würde sagen, die Schweiz ist so im Schnitt 5 bis 10 Jahre besser als Österreich. Also meine Einwanderung in die Schweiz soll jetzt nicht unbedingt als ein Votum für die Schweiz allzu sehr interpretiert werden. Für das Lebensqualitätsranking passe ich nicht ganz in die Kategorie. Das wird durch UNO-Mitarbeiter und Expats wesentlich dominiert in Wien. Und dann ist natürlich, wenn man Kinder hat, die Dynamik viel entscheidender. In welche Tendenz hat die Lebensqualität? Welche Tendenz hat das Umfeld? Welche Mentalität gewinnt an Boden? Und da ist Wien leider sehr museal. Es hat noch hohe Lebensqualität. Das steht außer Frage. Diese Lebensqualität sinkt durch falsche politische Entscheidungen. Und das Gewichtigste ist, dass das Umfeld leider nicht so dynamisch ist. Es ist unterbewusst eine große Zukunftsskepsis da. Die Probleme im Zusammenleben werden sichtbarer, aber es gibt also keinen positiven Umgang damit. Von unternehmerischer Grundstimmung ist die Stadt weit entfernt. Und da fühle ich mich jetzt hier in der Zentralschweiz, im Einzugsbereich Zürich, Zug, Luzern mit circa gleich viel Menschen wie in Wien etwas wohler und sehe noch eine etwas positivere Grundstimmung zumindest. Die Tendenz sehe ich ähnlich kritisch wie in Österreich.
Und also dir gefällt es im Kanton Zug? Es wird ja oft dann in den Medien geschrieben, das sei ja ein hässlicher Ort und keine Kultur dort und ein echter Kosmopolit könne doch unmöglich dort wohnen.
Das ist interessant. Ja. Also natürlich die neue Entwicklung von Neuzug ist nicht ästhetisch sehr schön. Da hat auch ein bisschen die Vision gefehlt. Ich bin jetzt nicht nach Zug gegangen, weil ich die Vision da so schätze. Es ist ein positiveres Umfeld, das mehr unternehmerische Menschen anzieht. Und ich glaube, wenn man es eben als Einzugsbereich Zug versteht, dann ist jetzt meine Randlage von Zug, in der ich wohne, ungefähr vergleichbar mit einer Randlage von Wien, wo ich schon vorher ein Haus hatte am Stadtrand von Wien. Nur die Versorgung ist besser in der Schweiz, die Infrastruktur noch etwas besser. Und ich glaube, also da tut man Unrecht der Zentralschweiz, das jetzt mit solchen Zusammenballungen zu vergleichen. Im Einzugsgebiet, glaube ich, ist es positiv. Die Nähe zum Flughafen Zürich ist ähnlich wie am Stadtrand von Wien. Also da unterschätzt man das ein bisschen und legt dann vielleicht zu sehr den Fokus auf ja, die neueren Stadtentwicklungsgebiete aufgrund des massiven Zuzugs. Das ist natürlich nicht sehr schön, wieder gebaut wird in der Schweiz und auch unter welchen Bedingungen. Das würde ich ein bisschen anders machen und würde mir auch ein bisschen mehr Vision oder positives Annehmen einer Entwicklung wünschen. Aber nichtsdestotrotz steht außer Frage, dass die Lebensqualität hoch ist. Ich und meine Kinder schätzen den Alpenraum sehr. Es ist idyllisch, es ist sehr schön. Österreich ist ähnlich schön. Von Wien haben wir es auch so circa eine Stunde in die Skigebiete gehabt. Aber wenn man Idylle sucht in Österreich, ist das fast immer eine Absage an wirtschaftliche Dynamik. Man spürt dann also schnell im ländlichen Raum, dass da, wenn kein Massentourismus da ist, wenig gesunde Grundwirtschaftsstruktur vorhanden ist, dass da schon viel mehr Verzerrung passiert ist in der jüngeren Vergangenheit und dass das eine unschöne Einbuße ist. Also ich wünsche mir diese weltoffene Dynamik und zugleich schätzen wir die Naturidylle und die Naturschönheit und ja, das Kulturelle findet man dann vielleicht in Zürich und Luzern.
Aber du hast dich trotzdem für Europa entschieden. Also es wird ja viel geredet über den Niedergang von Europa. Es zieht ja, der Kontinent zieht weiterhin Touristen an, zieht Migranten an. Also so schlecht kann es ja gar nicht sein. Was ist deine Sicht auf Europa, die EU, was ja nicht das Gleiche ist?
Ich bin nicht in Panikstimmung, ich war immer nüchterner Realist. Die Attraktivität für unterschiedliche Gruppen kann sehr unterschiedlich sein. Es ist erstaunlich, wie resilient Städte vor allem sind, weil sie viel kulturelles Kapital angesammelt haben über lange Zeit. Es sind sogar Städte in einem politischen Raum, der über lange, lange Zeit den Niedergang geweiht war, wie Buenos Aires, noch immer attraktiv zu besuchen, bieten relativ hohe Lebensqualität, wenn man als Zuwanderer mit Devisen hinkommt. Ähnlich verschiebt sich das heute in vielen europäischen Großstädten. Es ist erstaunlich, wie viel Attraktion noch immer Paris etwa bietet, das also im Umfeld schon lange einen Niedergang hat und erfährt, diese Niedergangsstimmung ist in vielen deutschen Städten schon angekommen. Nichtsdestotrotz findet man wunderschöne Städte, hohe Lebensqualität, gerade in den kleineren und mittleren Lagen. Aber man muss da eben nüchtern sein und kann das nicht pauschalisieren. Die Attraktivität für Zuwanderer ist so eine Sache, das verschiebt sich leider. Also man sieht schon deutliche Unterschiede. Ich kenne etwa Libanesen oder den libanesischen Kulturraum sehr gut, weil meine Frau aus dem Libanon kommt. Und ich selbst habe iranischen Hintergrund. Und da ist schon erstaunlich, nach den jeweiligen Schichten der Menschen, die kommen, wie die Einschätzung und vielleicht Vorurteile gegenüber diesen Menschen sind. Die Libanesen in den USA, die in den früheren Wellen kamen, zählen zu den erfolgreichsten Zuwanderergruppen. Die Libanesen, die jetzt neu nach Deutschland, Österreich kommen, zählen zu den schlechteren in der Wahrnehmung, aber man sieht es auch in der Kriminalitätsstatistik, in der Sozialhilfeabhängigkeit. Die Iraner, da hatte ich also lange ein Glück, hatten eine sehr positive Aufnahme, weil die Elite um 79, 80 das Land verlassen hat und damit Ärzte, Ingenieure konstituiert. Also man kann also nicht mal danach nach ethnischen Gruppen pauschalieren, sondern muss sich immer anschauen, welche Art von Menschen werden aus welchen Gründen angezogen. Und da, glaube ich, setzen weite Teile Europas ganz, ganz falsche Signale, weil sie eigentlich eine Negativselektion betreiben. Unterbewusst vielleicht eine Negativselektion. Das heißt, es wird nicht einfacher und angenehmer für qualifizierte, kompetente, ehrliche Zuwanderer. Die kriegen dann eigentlich alles ab an der Ablehnung der Bevölkerung, während es für sehr risikoaffine, vielleicht sogar Zuwanderer mit krimineller Energie, Wege gibt durch letztlich einen naiven Formalismus in jeder Hinsicht. Und da sind eigentlich hausgemachte Probleme, die dann Zuwanderer pauschal in der Ablehnung ausbaden dürfen.
Aber was mir auch oft auffällt, dass Zuwanderer und auch Kinder von Zuwanderern dann sehr kritisch sind gegenüber weiteren Zuwanderern aus ihrem Land. Dass sie sagen, okay, ich bin jetzt hier, aber diese Idioten bitte nicht auch aufnehmen.
Ja, ja, also ich kenne eigentlich keinen Zuwanderer, wenn es nicht dem Eigeninteresse entspricht, wenn man mit ihnen spricht, die diese Naivität teilen. In der Hinsicht, dass man da pauschalisieren könnte. Es sehen alle und es muss also jeder Hausverstand oder auch ein wirkliches Interesse für diese Menschen muss dazu führen, zu differenzieren.
Ja, unbedingt. Kommen wir zu deinem Hauptgebiet, der österreichischen Schule. Du bezeichnest dich als einer der letzten Vertreter dieser österreichischen Schule. Es ist eine Denkrichtung. Wie würdest du das einem Laien beschreiben?
Oh, das ist relativ schwierig. Es war eine interdisziplinäre Tradition, eigentlich eine späte österreichische, das heißt damals zentraleuropäische Aufklärung, die in der Krise einer Gesellschaft entstanden ist, die zu Spitzenleistungen in vielen Wissenschaftsbereichen führte und dazu gehörten die Sozialwissenschaften. Der Schöpfer des Begriffs, den gar nicht selbst geschaffen hat, sondern als Zuschreibung erfahren hat, war Karl Menger. Er war also Berater des Kronprinzen, sehr tief involviert in die Geschehnisse der Zeit und die Probleme der Zeit. Und er hat einen sehr nüchternen, realistischen Zugang entwickelt zur Sozialwissenschaft, sich abgehoben damals von der historischen Schule, die davon ausging, dass es überhaupt keine Gesetzmäßigkeiten gibt im menschlichen Verhalten, sondern alles eigentlich historisch determiniert ist durch Volkstypen, also eine sehr völkische Sichtweise, eine sehr kollektivistische Sichtweise, wo man eigentlich nur aus der Geschichte dann so Archetypen allenfalls ableiten kann. Und Karl Menger war durch seine journalistische Tätigkeit, durch seine Beobachtung von Aktienmärkten, von realen Wirtschaftsgeschehen und weil er direkt am dynamischsten Teil der K&K-Monarchie damals lebte, also Wien wurde damals Finanz- und Industriezentrum, hat also ganz in ganz kurzer Zeit diese unglaubliche Dynamik der Moderne nachgeholt und dann aufgeschlossen, war eine der fünf wichtigsten Städte der Welt damals und hat also da ein realistisches Verständnis für Moderne und für Wirtschaft entwickelt. Und das ist österreichische Schule aus meiner Sicht, eine sehr interdisziplinäre Tradition. Sehr österreichisch ist es nicht mehr. Also ich habe in Wien bis vor 10, 20 Jahren circa so noch die letzten Vertreter der nicht ökonomischen Zweige dieser österreichischen Schulen kennengelernt. Das waren alles alte Männer ohne Nachfolger, würde ich sagen. Es gab ja also sehr, sehr viele Stränge, Wissenschaftsstränge, die sich verbunden haben in den Salons, im interdisziplinären Diskurs damals. Die ökonomische Tradition ist eigentlich schon früh aus Wien verschwunden, weggegangen. Das ging, weil es in Richtung Weltkriege ging, Richtung Planwirtschaft und eigentlich alle freiheitsorientierten Zugänge, die einen Wert in der Marktwirtschaft sahen, als diskreditiert galten, insbesondere dann nach den großen Wirtschaftskrisen. Und da ist eigentlich relativ früh dieser ökonomische Zweig, würde ich sagen, zum Teil in die Schweiz, über die Schweiz, dann in die USA ausgewandert. Und diese ökonomische Tradition habe ich erst in den USA wieder kennengelernt und dann versucht sie zu verbinden und habe dann also die letzten Kontinuitäten gesucht. Und deswegen sage ich mal, ich bin der letzte österreichische Vertreter in dieser direkten Tradition, der also noch den ursprünglich österreichischen Hintergrund mitnehmen konnte, als etwas zu spät, aber dann glücklich zu spät geborener. Und ich versuche das wieder zu verbinden mit den ökonomischen, zum Teil politischen Ansätzen der jüngeren österreichischen Schule, die über die USA eigentlich dann ein bisschen eine Neuausrichtung, neue Prägung, auch neue Lebensenergie gewonnen hat.
Siehst du auch irgendein Revival? Also ich sehe jetzt vor allem so Bitcoin-Leute, die sich jetzt insbesondere neu für die österreichische Schule interessieren. Wie siehst du das? Also du verfolgst das ja schon länger. Gibt es jetzt einen Boom oder?
Ein Boom würde ich es nicht nennen, aber in der Tat ist der meiste Zustrom von Interessenten an der österreichischen Schule kommt über das Thema Bitcoin. Ja, einfach weil das Thema Bitcoin so groß wurde. Und das Thema Bitcoin ist eigentlich eine späte Bestätigung für den unsichtbaren Strang der österreichischen Schule. Karl Menger, der Begründer schon, war skeptisch gegenüber der akademischen Wirkung. Und seinen zwei Lieblingsschülern hat er empfohlen, nicht akademische Karriere zu machen. Der eine Lieblingsschüler ging in die Schweiz, Felix Somari, und war sehr, sehr, sehr wichtig dabei, das Privatbankwesen eigentlich seine moderne Form in der Schweiz zu geben. Und der andere Lieblingsschüler, Richard Schüller, war ein Diplomat und wirkt natürlich auch viel in der Schweiz als diplomatischen Drehort und Standort. Und das ist eigentlich seit Anfang, würde ich sagen, ist das unsichtbare Wirken der österreichischen Schule wichtiger, die Inspiration für Praktiker, für Unternehmer, für Anleger. Als ich begonnen habe, die österreichische Schule ein bisschen wiederzubeleben in Wien, wäre das nicht möglich gewesen, wenn es da nicht also praktische Antworten gegeben hätte, insbesondere in der Vermögensanlage. Weil so als rein philosophische Tradition hat das nicht viele hinterm Ofen hervorgeholt, weil es ja auch abgesehen von dem falschen Nobelpreis von Hayek nicht viel akademische Anerkennung zu geben scheint. Ja. Das heißt, sich da an seiner Nischendisziplin anzuschließen, da braucht man schon gute Gründe dafür.
Genau, und also die Beziehung zu den bestehenden Universitäten und der österreichischen Schule ist ja ein bisschen gespannt. Ich habe auch das kleine Büchlein gelesen, das du über die österreichische Schule geschrieben hast, und dort schreibst du, die sozusagen alle Vertreter anderer Schulen seien angepasste Duckmäuse, feige Karrieristen, kurz Systemtrottel, insbesondere unter den Karriereakademikern, Karrierepolitikern und Karrierejournalisten. Habe ich das jetzt richtig wiedergegeben?
Das ist ganz schön hart, ja. Das war ein ziemlich verkürztes Buch. Und es ist eines meiner knappsten Bücher, das also wirklich versucht, auf Druck des Verlags, auf Absatzlänge, Dinge klar und verständlich und kantig auszudrücken. Da habe ich ein bisschen auch von bei den Lehrern Roland Bader und Hans-Hermann Hoppe übernommen, dass es manchmal schon kantige Ansagen braucht. Ich schätze natürlich Menschen, die in Akademie wirken, das sind viel brillante Köpfe dabei. Ich habe selbst immer und schon seit langer Zeit Lehraufträge gehabt an Universitäten, aber bin natürlich sehr nüchtern skeptisch gegenüber der Universität. Und ich glaube, jeder, der da wirkt und mit offenen Augen tätig ist, muss das sein. Ja. Dass man jetzt also akademische Karriere vorzieht in dem außer es passt, also es ist wirklich so gut, dass man sich spezialisiert hat in einem Bereich, der gerade hypt. Ja, dann ist es ein bisschen ein Glücksfall, der auch sehr gut zur Struktur passt, weil er kostenintensive, zum Beispiel Labors oder ähnliches braucht. Ja, dann muss man also da kein Duckmäuser sein für die Karriere. Aber ich habe eben sehr oft erlebt, gerade im österreichischen Kontext, dass Anpassung nötig ist, dass unter einem gewissen Gleichschaltungsdruck, Standardisierungsdruck, diese Anpassung verstärkt wird durch den Mittelbau, der eigentlich nicht akademisch ist, verstärkt wird, eine sehr starke Kommissionsorientierung, Bürokratisierung der Strukturen und dass da schon sehr oft, und für mich war das immer der Trade-off, ich wusste immer, wenn ich mehr akademische Karriere machen möchte und nicht nur also die Luxusvariante wähle, dafür Lehraufträge hineinzugehen und mir die Bürokratie und das sonstige zähe Wirken in den Strukturen nicht antue, dass der Trade-off genau in die Richtung geht, angepasster zu sein, keine starken Positionen zu vertreten und sehr vieles zu unterrichten, das ich für falsch halte.
In den Medien lese ich jetzt immer mal wieder über ein Marktversagen. Gibt es das?
Ja, wo Menschen gibt es Versagen. Das Erstaunliche ist nur, dass man so einen Begriff dafür schöpft, dass das ganz selbstverständlich ist, nicht? Die österreichische Schule ist die erste ökonomische Tradition, die eigentlich mit dem Versagen beginnt. Die sagt, ja, Fehler ist allgegenwärtig, Unwissen, Ungewissheit sind allgegenwärtig. Die Frage ist ja nur, wer weiß es besser? Und wen meine ich da? Und meistens ist die akademische Intention, über ein Marktversagen zu dozieren, unterbewusst davon auszugehen, dass es eine kleine Elite, womöglich mit dem richtigen akademischen Hintergrund gibt, die nicht versagen, die es besser wissen. Und wenn man das mit derselben Nüchternheit, mit der man Marktversagen diagnostizieren möchte, jetzt rangeht an diejenigen, die das diagnostizieren möchten, die Anamnese machen, die dann die Therapie durchführen sollen. Und egal nach welcher Methodik, ob wir das theoretisch machen, ob wir das modellieren oder ob wir es ökonometrisch, empirisch wirklich die Konsequenzen anschauen und da ein bisschen länger ein Augenmerk drauf halten, müsste also wissenschaftlich völlig klar sein, dass es überhaupt keinen Hinweis gibt, dass diejenigen, die Marktversagen diagnostizieren, weniger versagen oder Dinge irgendwie besser managen könnten. Sehr oft sind das also Menschen, die nicht einmal eine kleine Imbissbude managen könnten, aber sich anmaßen, dann Wirtschaftsräume besser zu verwalten als die unglaublich versagenden kleinen Bürger.
Du schreibst in diesem Büchlein weiter: 97% des gesamten materiellen Wohlstands in den letzten 0,01% wurden in der letzten 0,01% der Menschheitsgeschichte geschaffen in jener kurzen Phase globaler Arbeitsteilung. Und dennoch macht die Linke, egal was passiert, auf der Welt immer für alles Leid den Kapitalismus verantwortlich. Woher kommt dieses Leiden am Erfolg des Kapitalismus?
Oh, das hat viele Hintergründe. Es gibt schon also leider ein Phänomen, das vielleicht mit Wohlstandsverwahrlosung etwas zu tun hat. Auch vielleicht mit einer gewissen Gier von Menschen, die schon alles haben, aber den Status auch noch wollen, sich gut fühlen wollen, sich gut vorkommen wollen. Das heißt, so ein moralisierend Auftreten. Das war auch einer der scharfen Kritikpunkte der ursprünglichen österreichischen Schule gegenüber anderen Traditionen, dass die meisten also moralisierend beginnen. Der Zugang der österreichischen Schule ist, wir wollen wertfrei verstehen, weil Bewertungen sehr, sehr schwierig sind. Das zweite, ja, kann eine gewisse existenzielle Langeweile sein, die dann zu einer Romantik führt. Und weite Teile der Linken sind heute leider reaktionär. Das geht bis auf Rousseau zurück, wo sich eigentlich Menschen, denen es an nichts fehlt, dann aus dieser Langeweile heraus irgendwas hier herbeifantasieren und nicht und eigentlich kein Interesse für reale Geschichte haben. Sonst müssten sie sehen, dass die Ausnahme und das Besondere der Wohlstand ist. Das wäre eben also ein Gegenstand dieses Zitats hier. Und nicht die Armut. Und wenn ich das Augenmerk auf Leid und Armut richte, habe ich also dann eine Fehlleitung, sondern ich muss das Seltene würdigen. Und wenn ich es selbst nicht hervorbringen kann, dann würde ich sagen, mit größter Bescheidenheit und Vorsicht an das Thema herangehen, weil sonst tendiere ich dazu, Armut und Leid zu vergrößern.
Wie siehst du diese Leute? Also Markus Gabriel, der Philosoph, der deutsche Philosoph, hat diese Leute eigentlich als Wohlstandsmaoisten bezeichnet.
Ja.
Würdest du dem zustimmen?
Ja, also der Maoismus war kurze Zeit so ein unglaublicher Trend unter urbanen westlichen Studenten. Ja.
Ja, also in den
Kann man
60er
heute gar
Jahren
nicht mehr nachvollziehen, ja,
sind mit
was.
der
Ja,
Mao-Bibel
genau,
rumgelaufen an Demos.
ja. Und da sieht man natürlich, dass das eigentlich sozusagen ersatzreligiöse Sehnsüchte sind, Scheißfiguren, in die man alles Mögliche hineininterpretieren kann. Und man hat natürlich eine Ausrede und ein bisschen ist da schon ein psychologisch wichtiges und vielleicht richtiges Motiv drin, dass ja jede junge Generation sich irgendwie abheben möchte. Dann kommt dazu, dass im Nachkriegswesten natürlich sehr viel zum Teil zu Recht delegitimiert wurde an vorhergehenden Generationen. Also da gibt es schon einen Generalverdacht und der ist nicht ganz falsch, dass da leider auch viel Unsinn und falsche Antworten und falsche Richtungen da waren. Und wenn jetzt eine Jugend in so ein Vakuum hineinfällt, wenn es also kaum Orientierung gibt, aber man schon in der Grundintuition hat, es wäre ganz gut, sich ein bisschen abzugrenzen und aufzulehnen gegen die Generationen davor, dann füllt das oder öffnet das eben so ein großes Vakuum, wo die verrücktesten Vorstellungen hineinkommen können, wo also die Intention nur ist, nachzuweisen, dass das Bestehende, in dem ich lebe, das Übelste und Schlimmste und moralisch Kaputteste ist, was es gibt, und irgendwelche Lichtblicke dann herbei zu imaginieren, wo man sich selbst natürlich in die Heldenrolle und Pionierrolle hinein. Ich bin der Erste, der erkennt, wie wahr Maos Worte sind und meine Eltern und Geschwister sind noch zu vergiftet in ihrem Bewusstsein, da offen genug zu sein. Ist Self-Serving, sagt man auf Englisch.
Genau. Du hast vorher Buenos Aires erwähnt. In Argentinien wurde mit Javier Milei, ich glaube, das erste Mal überhaupt ein libertärer Politiker gewählt. Wie stehst du zu ihm? Was lehrt uns sein Phänomen?
Das Phänomen lehrt, dass es ziemlich lange braucht, bis der Leidensdruck groß genug ist, dass
politisch
eine Veränderung passiert. Also er ist nicht allzu positiv. Wir wollen nicht den argentinischen Weg so lange gehen in Westeuropa. Und dass es dann aber sehr schnell und plötzlich gehen kann, und das ist schon ein neues Phänomen. Die sagen, es kommt von der Digitalisierung, dass er sich dann relativ schnell, wenn also dieser Leidensdruck und die Ernüchterung mal da ist, etwas, das ganz neu scheint und unverbraucht scheint, dann schnell viel Platz in der Aufmerksamkeit gewinnen kann. Die vermeintlichen Quereinsteiger, oft werden sie dann als Populisten diskreditiert. Das heißt, es kann schnell gehen. Ich bin kein Freund von Tagespolitik, ich enthalte mich. Ich habe da eben diese nüchtern realistische Perspektive der österreichischen Schule, die, glaube ich, gut ist für das Verständnis, aber oft dann als zynisch wahrgenommen werden kann. Ich muss sagen, nein, sie ist nur sehr nüchtern, sie nimmt jetzt also nicht, sie geht nicht davon aus, dass Veränderung von der Politik kommt, sondern Veränderung kommt natürlich dadurch, dass in der Bevölkerung ein Bewusstseinswandel passiert. Und das ist in Argentinien geschehen. Ich war selbst, es ist 15 Jahre, vielleicht schon 20 Jahre her, war ich längere Zeit in Argentinien und schon damals war also unisono eigentlich die Losung, que se vayan todos, alle weg. Ja? Alle sollen weggehen, alle Politiker zum Teufel. Ja? Und das hat jetzt nochmal 20 Jahre gebraucht, bis das dann wirklich passiert ist, weil immer noch der andere Politiker, der wirklich anders ist und besser ist und endlich die Versprechen einhalten wird. Und jetzt ist so ein Antipolitiker gewählt worden. Ja. Die größte Gefahr ist immer, man setzt zu starke Hoffnungen und der Antipolitiker ist ja jetzt Politiker. Und jetzt muss er.
Ist auch nur ein Politiker.
Ist auch nur ein Politiker und hat einen Staat zu führen mit gewissen Trade-offs. Und da würde ich sagen, da bin ich skeptisch genug, mich positiv überraschen zu lassen. Mhm. Aber will da jetzt keine Vorschusslorbeeren vergeben. Natürlich die Tradition der Milei sich explizit angehört, ist auch die meine, mit vielleicht ein bisschen anderen Nuancen. Ich glaube schon, dass die heutige österreichische Schule eben sehr stark amerikanisch gedeutet und tradiert ist. Da habe ich ein bisschen einen ursprünglicheren Zugang, der aus meiner Sicht also wertneutraler, interdisziplinärer ist. Also da auch ein bisschen Vorbehalte und Skepsis, dass es also nicht so sehr dann eine Ideologie ist, weil sie dann der Erkenntnis nicht mehr so dienen kann. Aber das, was ich von Milei gesehen habe, halte ich grundsätzlich für gut, also ein artiges Auftreten, klares Ansprechen von Problemen und ein grundsätzlich vernünftiger, weil der Wohlstand schaffen, zugetaner Zugang.
Mhm. Unsere neue Ausgabe dreht sich ja um das Thema Finanzsysteme und du hast auch einen Artikel drin geschrieben und du schreibst, das Problem des Kapitalismus ist eigentlich, dass es gar kein Kapitalismus mehr ist. Kannst du das kurz erläutern?
Oh, schwierig, die Begriffe sind immer so eine Falle, nicht? Das bei vielen Begriffen, die beginnen eigentlich negativ und manche nehmen sie dann auf und positiv und sagen, ja, wenn ihr das alles so schlecht findet, ihr, Da muss das gut sein. So ungefähr ist es beim Kapitalismus. Kapitalismus kommt schon mal aus der unglaublichen Ablehnung der dynamischen Modernisierung. Und da war viel abzulehnen, weil die auch unter verzerrten Bedingungen stattgefunden hat. Wir haben ja niemals eine reine Tabula rasa, wo wir Systeme bauen können. Das, was die österreichische Schule dann positiv im Begriff aufnimmt, ist schon die Würdigung der Arbeitsteilung von Fremden über Geld vermittelt, das, was man vielleicht als Marktwirtschaft nennen kann. Und dann ist noch was positiv, dass wenn man schon was übertreiben möchte in einem Ismus, wäre es Kapital, wenn man Wohlstand für gut befindet. Und Mises sagt also ganz nüchtern, einer der wichtigsten Vertreter der österreichischen Schule, ich kann nicht viel sagen über die Präferenzen der Menschen, aber wahrscheinlich präferieren die meisten das Leben gegenüber dem Tod und die Gesundheit gegenüber der Krankheit. Und deswegen, wenn man mal davon aus, dass die meisten Menschen schon Wohlstand wollen, auch wenn sie das jetzt nicht in jeder Entscheidung klar ausdrücken und ihnen das ganz bewusst ist. Ja. Und rein unter dieser Bedingung führt das unweigerlich dazu, Kapital für wichtig zu halten. Also Kapital ist die unsichtbare Produktionsstruktur, die all diese Güter und Dienstleistungen hervorbringt, die wir dann als Wohlstand wertschätzen können. Mit technologischem Fortschritt, mit Skaleneffekten, die Produktion günstiger macht und die letztlich diese unglaubliche Massenversorgung mit hochqualitativen, günstigen Gütern erlaubt hat. Das ist ein Wunder, dieses Wunder muss man anerkennen. Ich glaube, wenn man nüchtern die Wirtschaftsgeschichte betrachtet, sieht man und kann man wertschätzen, dass es wirklich ein Wunder ist, ein ungewöhnliches Wunder in relativ kurzer Zeit. Nach dem Entstehen der alten österreichischen Schule kommt ein neues Wunder dazu. Die wussten das ja noch nicht, ahnten es. Die historische Schule hat es ganz ausgeschlossen. Wir haben gesehen, dass das nicht ein eng kulturabhängiges Wunder ist, sondern in den unterschiedlichsten, vielfältigsten Gesellschaften der Welt eigentlich dasselbe Plan nochmal aufgehen kann, dieselbe Saat ähnlich aufgehen kann, dass wenn Menschen in der Lage sind, selbst zu versuchen, Dinge besser zu machen auf eigene Rechnung, dass dieses Wohlstandswunder eigentlich überall gelingen kann. Und das ist eine schöne Botschaft und wenn man das unter Kapitalismus sieht, ist es gut. Warum das nicht das heutige System ist, ist, dass Kapital sicher nicht überhöht wird, sondern eher negativ betrachtet wird, dass eher Konsum und Leben auf Pump die Devisen sind. In den Wirtschaftswissenschaften gibt es noch eine gewisse Dominanz, die über den Keynesianismus, Neo-Keynesianismus kommt, auch über gewisse sehr modellhafte Zugänge, die das Unsichtbare nicht so wertschätzen können. In der Politik natürlich und in den Begehrlichkeiten einer schon wohlhabenden Gesellschaft, die natürlich eher auf Konsum ausgerichtet ist und nicht mehr auf Kapitalaufbau. Mhm. Und das, was sie für Wohlstand hält, eben dann oft Kapitalverzehr tatsächlich ist. Also man kann relativ lange gut davon leben, Kapital abzutragen. Und an diesem Punkt sind wir also in vielen westlichen Gesellschaften schon angekommen. Das, glaube ich, wird immer mehr sichtbar. In Deutschland ist es sichtbar, dass hier sagen eigentlich deutlich abgetragen wird von dem, was in der Vergangenheit aufgebaut wurde. Ja. Auch in der Schweiz bin ich mir nicht mehr sicher, dass tatsächlich ein Kapitalaufbau passiert und nicht sehr viel Kapital aufgebaut wurde und vorhanden ist, von dem man sehr gut leben kann. Und deswegen passt der Begriff nicht. Es ist schon eine verzerrte Struktur, ein verzerrtes Finanzsystem, das eher Konsum und genau, das Leben das auf Pump
Geld, fördert. Das dann auch in die Immobilien fließt und so. Aber wir sind jetzt lange gut gefahren mit diesem Finanzsystem. Ich glaube, wir sind an einem Wendepunkt. In welche Richtung könnte es gehen? Was könnte passieren in dem Finanzsystem? Bis jetzt wurde es auch von den USA dominiert. Jetzt kommen die BRICS-Staaten, bauen vielleicht etwas Eigenes auf. Es gibt Bitcoin als generelle Alternative. Also wo siehst du den Weg? Wohin geht es?
Ja, du hast schon einen gewichtigen Punkt aufgebracht, dass hier Geopolitik und Finanzsystem eng verzahnt sind. Das war immer so in der Vergangenheit, dass die öffentliche Leitwährung verbunden ist mit geopolitischer Dominanz oder einer Blockbildung. Wir gehen in eine Zeit einer Multipolarität. Das klingt ganz nett, aber wird schon einige Reibungsverluste nach sich bringen. Die große Frage wird sein, was wird irgendwann die Schnittstelle zwischen potenziell verfeindeten geopolitischen Blöcken darstellen können. Dass es Dollar-Assets sind, die heute sehr dominant sind, ist nicht für alle Zeit gewiss, vor allem wenn das Vertrauen verloren geht, wenn durch eine Politisierung von Zahlungsinfrastruktur gewisse Staaten sich natürlich dreimal überlegen, wie sie Reserven halten und welche Zahlungssysteme sie langfristig noch nutzen können. Und da ist eine Umbruchsphase, in der potenziell also Bitcoin mehr Bedeutung erlangt, als ich und die meisten anderen ursprünglich gedacht hätten, weil es eben dadurch, dass es Software ist, schon ein geopolitisch neutrales Geld darstellt. Also das ist eine mögliche Schnittstelle, die ich mir aus dem Interesse weiter ansehe, in welche Richtung jetzt die Suche nach geopolitisch neutraleren Zahlungsstrukturen und Finanzstrukturen gehen könnte. Mhm.
Du warst am Anfang eher kritisch gegenüber Bitcoin. Du hast immer gesagt, ja, das kann ja nicht sein. Oder wie war dein Weg gegenüber Bitcoin? Und wo stehst du heute?
Ja, mein einziger Vorzug ist, dass mein Anfang sehr, sehr früh war.
Ja, wann dann?
Ich war 2009.
Das
erste Mal mit Bitcoin auseinandergesetzt, weil ich schon sehr früh über die österreichische Schule also auf das Thema stieß. Ich war engagiert im Bereich der Digitalwährungen, damals war schon E-Gold präsent, es gab sehr viel Vorlaufprojekte. Ich war ursprünglich ein Cypherpunk, würde ich sagen, sehr interessiert, sehr früher Internetnutzer, sehr interessiert an Privatsphäre und damit eigentlich also ganz gut platziert, das zu sehen. Nur in dem Moment, als ich es wahrgenommen habe, war es eigentlich noch nicht ernst zu nehmen. Und ich hatte sehr, sehr gute Gründe, es anfangs nicht ernst zu nehmen, bei jeder Technologie. Aber zumindest war es also interessant genug, es sich anzusehen und hat also viele Berührungen, ich glaube, also bescheidene Versuche gebraucht, das wirklich zu verstehen, was da läuft. Aber ich hatte genug Zeit dafür, das auch zu würdigen, dieses Phänomen.
Ja, 2009 ist ja wirklich der frühestmögliche Zeitpunkt, weil dann wurde es gegründet oder der erste Block erschien. Wo stehst du denn heute? Wie siehst du Bitcoin? Wie wird es die Welt verändern?
Ich sehe es bei alle Dinge, versuche ich es nüchtern und wertneutral zu sehen, als vor allem eine Technologie. Ich anerkenne, dass es auch für viele eine Hoffnung darstellt. Das hat etwas Positives. Es gibt nicht viele Dinge, die heute Menschen, die konträr eingestellt sind und das Vertrauen in Institutionen verloren haben, Hoffnung machen. Das also schon eine positive Wirkung hat, aber natürlich die Nebenseite, dass ein bisschen ein ideologisches, identitäres Element ist. Da bin ich als eben ursprünglicher Österreicher immer skeptisch und vorsichtig, weil das nicht zu viel versprechen davon kann. Ich glaube auch, man kann Dinge dann ein bisschen überladen mit Erwartungshaltungen. Aber ich glaube also nur im Rückwärtsblick muss man das würdigen, dass also gegen alle Erwartungshaltungen diese Technologie bislang realisiert hat, dass die Annahme und Nützlichkeit da ist, dass sie entgegen der Ursprungsannahmen von vielen eine Nützlichkeit ist, die sich im Wesentlichen auf den Netzwerkeffekt eines Anlageguts bezieht, aber dadurch die gewichtige Möglichkeit, dass dadurch, dass Bitcoin ein Netzwerk ist, eine dezentralisiertere Struktur darstellt, dadurch, dass es gelungen ist, dass Satoshi Nakamoto verschwunden ist und sich des Zugriffs entzieht, im Gegensatz zu einem Telegram-Gründer zum Beispiel oder anderen, dass weiter diese Dezentralität mehrt und dass das so lange gut gegangen ist, dass es heute sogar schon in der Wall Street angekommen ist. Nicht in einer Weise, die ich wertschätze, die auch nicht dem Potenzial dieser Technologie entspricht, aber nur ein weiteres Symptom ist dafür, dass manchmal einfach so durch die Realität wohin geführt wird und heute ganz nüchtern, glaube ich, dieses Anlage gut betrachten kann, seine Rechnungen anstellen kann, Sharpe Ratios berechnen kann und dann ganz nüchtern dahin geführt wird, dass es als normales Anlagegut angekommen ist und eigentlich in jedes Portfolio sollte.
Gut, Raim, ich danke für das Gespräch.
Danke dir.
Das war Studio Schweizer Monat, die Gesprächsreihe des Schweizer Monats. Weitere Informationen finden Sie unter www.schweizermonat.ch.